Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages und da wird heute in Washington ein Gipfel zusammenkommen, der USA-Afrika-Gipfel. Joe Biden, der Präsident, lädt ein. Das ist Aufmerksamkeit für einen Kontinent, der ja viele Jahre als der vergessene Kontinent bezeichnet wurde. Und dass das nicht mehr unbedingt so ist, das merkt man unter anderem auch an den Worten, wie sie von dem Außenminister vorab kommen, von Antony Blinken.
Unsere Strategie basiert auf der Erkenntnis, dass Afrika eine große geopolitische Kraft ist. Eine, die unsere Vergangenheit geprägt hat, unsere Gegenwart und unsere Zukunft.
Also, so sagt es der Außenminister der USA. Joe Chiallo, es kam ja gerade schon so ein bisschen raus, Sie haben es beschrieben. Sie haben in gewisser Weise bei diesem Thema auch eine ganz besondere Beziehung. Sie sind geboren in Bonn als Sohn tansanischer Eltern. Einige Jahre haben Sie dann auch in Tansania gelebt, in den 70ern, wenn ich richtig informiert bin.
Genau.
Man kann das alles auch wunderbar nachlesen und darüber erfahren in Ihrem Buch, Der Kampf zwischen zwei Welten. Wenn Sie jetzt heute auf diesen Gipfel und die Politik darum schauen, wer braucht da eigentlich wen mehr mittlerweile?
Genau, also ich bin fest davon überzeugt, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass Deutschland Afrika mehr braucht als Afrika Deutschland. Und ich habe auch einen Grund dafür. Seinerzeit ist Xi Jinping, der Staatschef Chinas, die erste Auslandsreise, die er geführt hat, ging nach Afrika. Da hat die Welt schon aufgehorcht, weil man immer gemeint hat, oh, China, Handelspartner, warum kommen die nicht nach Europa oder warum geht er nicht nach Amerika? Er ging seinerzeit nach Afrika. Wir haben gemerkt, dass China einen Afrika-Gipfel abgehalten hat. Weitestgehend damals nicht wirklich wahrgenommen von dem Rest der Welt. Dann hat die Türkei einen Afrika-Gipfel gehalten, Russland hat einen Afrika-Gipfel gehalten und schlussendlich gab es dann hier in Europa EU-Afrika-Gipfel Anfang des Jahres. Also man hat dann schon angefangen, die Bedeutung des Kontinentes wahrzunehmen. Wobei man sagen muss, dass durch den Krieg, den Ukraine-Krieg, die Aufmerksamkeit eben nicht tatsächlich vorhanden war. Aber es ist so, dass die Zukunft in Afrika liegt. Das hat was mit der demografischen Dividende zu tun, das hat was mit den Ressourcen zu tun. Wir haben ja gesehen, dass unser Wirtschaftsminister Habeck mit einer großen Delegation nach Namibia gegangen ist.
Gerade das letzte Woche, ja, genau.
Genau, wir haben auch gesehen, Stichwort Senegal, was dort jetzt für Gasvorkommen vermutet werden, die auch ganz interessant sind, gerade für die Energiekrise, die wir hier in Europa haben, Stichwort auch hier in Deutschland. Also man merkt, dass man in Afrika einen zukünftigen Handelspartner hat, der vielleicht auch, wenn man das richtig aufgleicht, Fachkräftemängel, ich würde mal sagen, zumindest ein Stück weit kompensieren kann.
Sie haben jetzt gerade Partner gesagt und das ist ja natürlich auch eine dieser Fragen, ne? Weil dass sich Europa beispielsweise oder andere Mächte für Afrika interessiert haben, das sehen wir in der Geschichte und haben wir schon gesehen, gerade bei den Ressourcen, aber das waren natürlich Ausbeutungsverhältnisse.
Richtig.
Das finde ich ist jetzt die spannende Frage. Erstmal aus unserer Perspektive, wie kriegt man das hin, also als Auftrag an unsere Perspektive, wie kriegt man das hin, dass das nicht letztendlich wieder so eine postkoloniale Logik hat? Also, dass wir gerne das Gas nehmen aus dem Senegal, aber dann politisch gar nicht so sehr uns wirklich gut drum kümmern, was eigentlich in diesen Ländern an Entwicklung passiert.
Also es gibt in Afrika viele neue Eliten, jung, gut ausgebildet in den Metropolen dieser Welt, England, Paris, Amerika, auch hier aus Deutschland. Und sie gehen nach Afrika zurück, um in Afrika zu leben, zu arbeiten und das aus der afrikanischen Perspektive heraus das Schicksal ihrer Länder sozusagen zu gestalten. Und ich glaube, dass wir einen neuen Ansatz brauchen im Umgang mit den Ländern in Afrika. Es geht nicht nur darum, mal aufzukreuzen, wenn man mal ein Problem hat. Ja, oder wenn wir gerade mal schnell Gas brauchen, dann gehen wir nach Afrika und machen schnell Deals und dann sind wir wieder weg. Das macht China, muss man ehrlicherweise auch besser. Ja, die haben jetzt ihre Konfuzius-Institute, also auf dem kulturellen Sektor, von 2010 sechs Stück bis jetzt auf 48 hochgeschraubt. Das heißt, es wird eine echte Partnerschaft eingegangen. Und diese Chancen sind gerade für Deutschland massivst vorhanden, weil eine große Grundsympathie einfach vorhanden ist. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass man sich hier in Deutschland mal anders aufstellt. Wir haben keine kohärente Politik in Richtung Afrika. Das heißt, die unterschiedlichen Ministerien, Habeck war da, aber was passiert dann, wenn das Entwicklungshilfeministerium in Afrika agiert? Was passiert dann, wenn das Kanzleramt kommt? Was passiert, wenn das Umweltministerium agiert? Also es gibt, oder das Außenministerium, wir haben da eine zum Teil auch nicht abgestimmte, sauber abgestimmte Afrika-Politik und ich würde bei der Konkurrenz, die es gerade in Afrika gibt, dringend anraten, dass man so etwas wie eine nationale Afrika-Strategie aufgleist, unter der dann die ganzen Ministerien halt abgestimmt auch agieren.
Aber es ist natürlich auch eine Konkurrenz, ein Wettlauf da um gute Verbindungen zu afrikanischen Staaten, bei denen man sich fragt, was bleibt da an Prinzipien auf der Strecke? Denn es gab ja auch gerade in den 90er, in den Nullerjahren ganz häufig bei Politik gegenüber afrikanischen Ländern ein Prinzip Good Governance. Also dass man gesagt hat, wir wollen keine Despoten, wir wollen keine Autokraten unterstützen, wir wollen demokratische, nicht korrupte Strukturen stützen. Jetzt in diesem Wettbewerb mit China, wo wir wissen, für China ist das kein Kriterium, ob eine Regierung demokratisch gewählt ist oder durch einen Militärputsch oder wie auch immer an die Macht gekommen ist. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass genau in diesem Wettbewerb da ganz viel auf der Strecke bleibt und das eben auch zulasten der jungen afrikanischen Generation oder der zurückkehrenden Eliten aus Europa, die sagen, wir wollen eigentlich offene, freie Gesellschaften haben, und letztendlich sehen wir, dass diese Infrastrukturpolitik, diese Ressourcenkooperationspolitik ganz häufig die Autokraten stärkt?
Also in Deutschland muss mit sich selbst im Reinen kommen und für sich selbst klären, wo haben wir unsere Interessen und wo sind unsere Werte und wie bringen wir sie im Einklang. Wissen Sie, wenn man in Afrika ist, dann sieht man in China ein Land, das es geschafft hat, 400 Millionen Menschen aus bitterster Armut in den Mittelstand hochzuheben. Das ist das, was man sieht. Und das ist das, was man auch anstrebt. Und ich glaube, dass man sich hier auch darüber im Klaren sein muss, dass nicht in jedem Land Afrikas, aber auch in anderen Teilen der Welt, das westliche Modell als das angesehen wird, als der Exportschlager angesehen wird, den man unbedingt haben möchte. Das heißt, ich glaube, dass man wertebasiert handeln muss, keine Frage. Das ist total wichtig. Aber dabei auch glaubwürdig sein sollte. Stichwort Katar.
Okay, aber das heißt bei Ihnen, ich höre schon so eine Reihenfolge raus, erst der Wohlstand, erst der ökonomische Aufstieg und so Dinge wie Menschenrechte, demokratische Standards ist zweitrangig?
Nein, aber wir haben doch gesehen im Sommer, als unser Wirtschaftsminister Habeck den Knicks gemacht hat, dass er genau diese Problematik zwischen Werte und Interessen da öffentlichkeitswirksam in einem Insta-Post kommuniziert hat. Und daran hat sich nichts geändert. Ich glaube, wir sollten in der Kommunikation vielleicht weniger moralisch überladen auftreten, sondern nüchterner und die Dinge benennen, aber auch ganz klar sagen, wenn man hier in Deutschland friert, hat man eben auch Interessen. Wichtiger finde ich aber noch ein anderes. Wir sollten unsere Interessen nicht kurzfristig gestalten, sondern tatsächlich langfristig. Und da sind Länder wie China und Russland Europa weit voraus. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es tatsächlich gelingt, mal so eine wirklich konzertierte Afrika-Strategie aufzugleisen.
Tja, jetzt machen sie erstmal die USA, nämlich heute mit dem USA-Afrika-Gipfel in Washington. Was dabei rauskommen wird, davon werden wir Ihnen berichten im Deutschlandfunk Kultur. Bis hierhin drüber gesprochen, mit ein paar grundsätzlichen Fragen haben wir mit Joe Cialo. Und wir schauen gleich noch auf eine aktuelle Nachricht, die hereingekommen ist. Es gibt nämlich Razzien, wieder neue Razzien, nicht Reichsbürger, nicht EU-Parlament, sondern diesmal geht es um die Klimaaktivisten der letzten Generation.